Hi, hier spricht Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Willkommen beim französisch- und deutschsprachigen Podcast Perspektive de Médiation. Wir diskutieren Trends und Themen im Bereich Konfliktbearbeitung und Mediation. Und wir haben spannende internationale Gäste bei uns.
Hallo alle zusammen, ich freue mich mit Pascal bei Perspektive der Mediation dabei zu sein. Mein Name ist Christel Schirmer, ich bin Mediatorin und Mitglied der Redaktion der französischen Zeitschrift Intermédié.
Los geht's!
Schönen guten Morgen alle zusammen. Wir sind heute bei Perspektive der Mediation in Dreiländereck und zwar Frankreich, Schweiz und Belgien zusammen mit Johannes Seel, Anwalt in Belgien, im deutschsprachigen Belgien. Und ja, Johannes, am besten stellst du dich erst einmal vor.
Ja, vielen Dank erstmal an Christel und Pascal für die Einladung. Wie du gesagt hast, ich bin also Rechtsanwalt und Mediator in Belgien und bin auch Teil der föderalen Mediationskommission. Das ist das zentrale staatlich organisierte Mediationsorgan, was unabhängig vom Staat die Belange der Mediatoren in Belgien organisiert, und komme in der Tat aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens. Das ist eine Sprachminderheit, es sind ungefähr 80.000 Personen, und die deutsche Sprache hat in Belgien trotzdem Verfassungsstatus, ist also sehr gut geschützt. Und ja, in diesem Rahmen ist man dann eigentlich auch gewohnt, zwischen verschiedenen kulturellen ich nenne es mal Völkergruppen zu intervenieren, und innerbelgisch ist es sowieso ein Potpourri an verschiedenen Nationen, die sich zusammenstellen, und an verschiedenen Menschen, sodass man eigentlich gewohnt ist, regelmäßig zu kommunizieren und auch zu versuchen, Konflikte sinnvoll zu lösen.
Perfektes Umfeld für die Mediation, ne?
Ja.
Ja. Also du bist bei der Kommission. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie funktioniert die Kommission? Du hast gesagt, die ist unabhängig vom Staat. Wie ist das aufgebaut?
Ja,
was macht die überhaupt, die Kommission?
Einfach gesagt, gibt es ein Gesetz. In dem Gesetz steht, dass der Staat ein Organ gründet, und dieses Organ ist dann zuständig für die Zulassung der Mediatoren, für die Ausbildung der Mediatoren und auch für die Disziplinarverfahren im weitesten Sinne gegen Mediatoren, denen man vorwirft, sich nicht an die Standesregeln gehalten zu haben. Darüber hinaus hat die Kommission aber auch einen größeren Auftrag, der die Förderung außergerichtlicher Streitbeilegung betrifft. Das heißt, wir haben auch den Auftrag, Mediation zu bewerben, bekannt zu machen in der Öffentlichkeit. Das ist also relativ weit gefasst. Diese Kommission wird vom Staat finanziert. Man kann sich bewerben, um Mitglied zu werden von dieser Kommission. Und der Staat bezahlt im Prinzip den Personalpool. Es gibt also ein paar Angestellte, und die verschiedenen Mediatoren, die dann die Entscheidung innerhalb dieser Kommission treffen, die werden dann unabhängig eingesetzt von verschiedenen Berufsvereinigungen oder aber können sich direkt bewerben.
Wie viele Mitglieder hat diese Kommission, Johannes? Gibt es da ein Limit?
Das ist ganz klar geregelt im Gesetz. Also verschiedene Berufsgruppen können spezielle Vertreteranzahlen entsenden. Also es gibt beispielsweise 4 feste Vertreter der Anwaltschaften in der Kommission. Ich glaube, insgesamt sind es grob 20 Mitglieder, wobei es gibt ein Hauptgremium, und dann gibt es 3 Unterkommissionen und noch eine Generalversammlung. Das ist also ein bisschen verwurschtelt, aber vereinfacht gesagt 20 Personen, die den Kern ausmachen. Darüber hinaus gibt es aber dann ungefähr insgesamt 40 Personen, die verschiedene Aufgaben erfüllen.
Ah, das ist ja toll. 40 Personen, die sich quasi um die Mediation kümmern in Belgien, ne?
Ja, darüber hinaus gibt es natürlich noch die ganzen Mediationsorganisationen auch, wo dann hunderte Mediatoren auch an der Förderung, eher auf privater Ebene, der Mediation arbeiten. Die Besonderheit in Belgien ist halt, dass es dieses zentrale staatliche Organ gibt, was trotzdem unabhängig ist.
Aber müssen die anderen Vereine, Mediationsvereine oder Vereinigungen, gehören die da irgendwie zu? Sind die da irgendwie so chapeautiert von dieser Kommission? Oder ist das total unabhängig?
Das ist total unabhängig. Also es ist nicht vorgesehen, dass die verschiedenen Mediatorenorganisationen Teil ausmachen oder einen gesicherten Platz haben, sondern es gibt verschiedene Berufsgruppen. Also die Notare können verschiedene Personen entsenden, die Gerichtsvollzieher, die Anwälte, das sind also die Anwaltskammern, die Notarkammern, die Gerichtsvollzieherkammern. Und dann gibt es verschiedene Berufe, die nicht notwendigerweise in Kammern organisiert sind, die können sich dann direkt bewerben, ohne dann über eine Kammer vorgeschlagen werden zu müssen. Die Mediatorenvereinigungen, mit denen gibt es dann lose Partnerschaften. Man versucht dann Seminare, Konferenzen zu organisieren. Man versucht Initiativen zu unterstützen, die lokal gestartet werden, wie Studien, die gemacht werden, neue Konzepte, die in Gerichten teilweise durch Mediatorenorganisationen erdacht und umgesetzt werden. Und dann kann man als zentrale föderale Mediationskommission da die ein bisschen ins Rampenlicht setzen.
Aber wäre es dann gut, wenn die Mediatoren auch eine Kammer hätten?
Also die föderale Mediationskommission ist im Prinzip diese Mediatorenkammer.
Okay.
Das kann man vereinfacht gesagt so verstehen. Wir haben also auch den Auftrag, diese Standesregeln, die ich eben erwähnt habe, die wurden im Prinzip innerhalb dieser föderalen Mediationskommission erdacht, vorgeschlagen und abgestimmt. Und danach hat jeder Mediator die erhalten, und muss sich an diese halten. Andernfalls kann er disziplinarisch dafür belangt werden, was aber selten ist momentan. Also es gibt relativ wenig Beschwerden.
Ich stelle die Frage, weil, also, dann gibt es ja diese Kommission, oder wie du sagst, kann man auch Kammer nennen, und dann haben so die verschiedenen Berufe, Anwälte, Notare und so, Gerichtsschreiber, glaube ich, hast du gesagt, die haben so einen Sitz da drin, aber irgendwo fehlen mir da die Mediatoren, ne? Also, weißt du, es gibt dann die
Also
Vereine, aber die sind nicht
die
angebunden.
freiberuflich, du meinst die freiberuflichen Mediatoren?
Ja.
Die sind auch gesichert mit drin. Da gibt es auch eine feste Anzahl im Gesetz, die sagt, es sind so viele
Okay.
freiberufliche Mediatoren automatisch gesichert in dieser Kommission. Und es wurde kürzlich auch noch eine Anpassung vorgenommen, die jetzt diesen Dritten mehr Repräsentationsrechte einräumen. Das heißt, also es hat Studien gegeben, auf Grundlage derer herausgefunden wurde, dass sich diese Dritten mehr repräsentiert fühlen würden gerne, woraufhin dann auch eine Anpassung erfolgt ist. Diese Drittberufe sind aber nicht in einer Art und Weise in Kammern organisiert, dass man die alle zusammenfassen könnte, weil das können sowohl Sozialassistenten, das können Psychologen sein, das kann eine Person sein, die wirklich aus dem wirtschaftlichen Sektor kommt, und da dann diese ganzen Kammern mit zu erfassen, ist dann unglaublich schwierig. Der Unterschied zu klassischen Anwaltskammern beispielsweise bei der föderalen Mediationskommission ist, dass wir keine Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen. Als Anwalt muss ich einen Betrag zahlen, um Mitglied der Anwaltskammer zu sein. Die Mediatoren müssen keinen Beitrag zahlen, um Mitglied der Kammer zu sein. Dafür finanziert der Staat dann diese Kammer, was ziemlich vorteilhaft für die Mediatoren ist.
Du vertrittst dann die Anwälte, nehme ich an, ne?
Genau, ich vertrete die französischen und deutschsprachigen Anwälte mit einer Kollegin und habe dann verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Kommission.
Du hast gesagt, Staat finanziert. Wie ist das Budget? Kann man das fragen?
Ich
Also
kenne
fragen
es zwar
kann
aus,
man es beantworten,
ja,
nicht?
ich glaube, dass das nicht geheim ist, aber ich kenne es tatsächlich nicht auswendig. Ich glaube, dass es mindestens vier Vollzeitäquivalente Angestellte gibt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, in welcher Größenordnung man sich bewegt. Darüber hinaus gibt es noch so eine Art Marketingbudget im weitesten Sinne, wo man sich dann natürlich dann viel darüber austauschen kann, ob das hoch genug ist oder nicht. Ein Großteil dieses Budgets wird dafür verwendet, einmal im Jahr eine Mediationswoche zu organisieren, wo man versucht, im ganzen Land lokale Veranstaltungen zu fördern und zu unterstützen und dann auch zentral Veranstaltungen organisiert, die sich sowohl an Mediatoren, aber auch als an die Öffentlichkeit richten. In dem Rahmen wird dann Geld ausgegeben, werden Werbekampagnen gestartet, mit dem Ziel, dass diese Mediationswoche eine Art von wiederkehrende Aktivität ist, die auch die dann lokale Bevölkerung, die normalen Bürger kennen und sich daran gewöhnen. Das führt dann zu Medienauftritten, zu Fernsehauftritten, und dafür wird dann viel Budget ausgegeben.
Und wie ist die Resonanz der Mediation in Belgien? Denn in Frankreich stellen wir ja immer wieder fest, dass es ein großes Angebot, aber noch relativ wenig spontane Nachfrage gibt für die Mediation. Ist das durch diese Kampagnen, durch diese Mittel, die ihr habt, ist das in Belgien etwas anders?
Sowohl als auch. Also es gibt in Belgien auch die Beobachtung der Mediatoren, die sich gerne mehr Nachfrage wünschen würden. Das Angebot in Belgien an Mediatoren ist auch sehr hoch. Darüber hinaus sehen wir tatsächlich erste Erfolge mit diesen Maßnahmen. Es wurde unter anderem durch eine Non-Profit-Vereinigung, in der ich tätig bin, die heißt Conflicool, mit der Universität Antwerpen eine Studie gemacht, wo wir die Bevölkerung befragt haben, 2000 Belgier, ob sie die Mediation kennen, ob sie in der Lage sind, einen Mediationsbegriff richtig zu identifizieren. Wir haben drei verschiedene Begriffe vorgeschlagen und da stellt sich heraus, dass 58% der Personen in der Lage waren, einen korrekten Mediationsbegriff zu identifizieren. Also beinahe zwei Drittel der Bevölkerung sahen sich dazu in der Lage, was ja erstmal schon mal heißt, dass die Mediation einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Darüber hinaus ist die Mediation natürlich ein relativ komplexer Mechanismus für den Normalbürger, der einen Konflikt hat. Und das heißt, diese Komplexität, die versuchen wir langsam abzubauen mit gezielten Maßnahmen, indem wir auch die Richter und die Anwälte an erster Stelle informieren über den richtigen Zeitpunkt, über das richtige Profil der Kunden, über den richtigen Streitfall, für den sich die Mediation anbietet. Es gibt da verschiedene Gesetzesmaßnahmen, die auch dann sowohl die Anwälte als auch die Mediatoren, als auch die Rechtsanwälte, als auch die Gerichtsvollzieher dahin nudgen, dass sie die Leute über die Existenz außergerichtlicher Streitbeilegung informieren. Das ist aber ein langer Weg. Also diese Artikel sind auch noch nicht sehr alt und man muss natürlich dann einen nach dem anderen davon überzeugen, dass es Sinn macht. Und am besten geht das natürlich dadurch, dass die Leute eines Tages mal eine Mediation selber erfahren haben, zumindest passiv. Das ist eigentlich der richtige Moment, wo die Leute dann von einem Interessierten zu einem überzeugten Mediationsverfechter werden.
Und wie natscht ihr die? Wie stupst ihr die an? Also quasi so in die richtige Richtung stupsen, hast du gemeint, ne? Dass die.
Ja. Also es gibt einerseits beispielsweise die gesetzliche Verpflichtung für Anwälte, vor dem Beginn eines Auftrages und im Rahmen des Auftrages aktiv über außergerichtliche Möglichkeiten zu informieren, das auch in der strategischen Beratung zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung gibt es in einer ähnlichen Art und Weise auch für Richter, die dann auch versuchen sollen, nach Möglichkeit schlichten zu intervenieren. Das Gesetz sieht schon lange vor, dass die Richter sowieso den Auftrag haben, zu schlichten, wo es möglich ist. Es gibt jetzt ein Gesetz für Schlichtungskammern, was jetzt in ein paar Monaten komplett umgesetzt werden soll, dass also auch innerhalb der Gerichte speziell ausgebildete Schlichtungsrichter versuchen, die Situationen zu entschärfen, wo ein Potenzial gesehen wird, dass das klappt, gegebenenfalls auch mit einem Durchverweisen an die Mediation. Es gibt auch finanzielle Mechanismen. So ist beispielsweise keine Mehrwertsteuer zu zahlen auf Familienmediation. Es ist auch ein Gerichtskostenhilfesystem für Mediation anwendbar. Das heißt, Personen mit niedrigen Einkünften können eine staatlich bezahlte Mediation in Anspruch nehmen. Da gibt es ein spezielles Verfahren für. Und was wir dann versuchen, ist einerseits, wir freuen uns natürlich sehr, dass es diese Gesetze gibt, diese Regeln gibt. Aber das eine ist das Gesetz und das andere ist die Umsetzung desselben. Das heißt, wir arbeiten daran, Maßnahmen zu starten, wo dann diese Umsetzung unterstützt wird, dass man den Anwälten erklärt, was habt ihr eigentlich davon als Anwälte, wenn ihr das macht? Was habt ihr als Richter davon, wenn ihr das macht? Und für jede Berufsgruppe, die im Konfliktsektor tätig ist, ist diese Antwort leicht anders. Der Richter hat ein Interesse daran, dass man ihm nicht vorwirft, dass er keine Entscheidung trifft. Der Richter möchte gleichzeitig keinen riesen Aktenberg vor sich haben. Der Anwalt wiederum, der möchte einen Mehrwert für seinen Kunden bieten können. Diesen Mehrwert kann er aber auch super innerhalb der Mediation seinem Kunden bieten. Und das sind also ganz viele Sensibilisierungsmaßnahmen, die also dazu führen sollen, dass man den Leuten nicht von oben herab eine Regel aufdrückt, sondern den Leuten vermittelt, was sie selbst von der Regel haben. Genauso ist das auch mit dieser Gerichtskostenhilfe. Diese Prozedur, das zu beantragen, wird vom Bürger, der sich für Mediation interessiert, als kompliziert empfunden. Das heißt, wir arbeiten daran, dass man in den verschiedenen Gerichtsbezirken Leute anstellt, die Leute dabei begleiten können, das zu machen. Es gibt verschiedene Mediationssprechstunden innerhalb der Gerichte. Also das sind wirklich, ich würde sagen, Maßnahmen zur Umsetzung und zur Sensibilisierung, die dann auf dem bestehenden Rechtsrahmen aufbauen, der schon recht gut ist, mit dem wir zufrieden sind, der natürlich immer besser werden kann.
Das ist wie in Deutschland diese Schlichtungsrichter, ne? In Deutschland haben sich schon viele Richter als Mediatoren ausbilden lassen. Gibt es da in Belgien auch schon viele oder auch in Frankreich? In Frankreich glaube ich, eher die Anwälte, ne? Aber in Belgien haben da sich schon viele Richter als Mediatoren zu Mediatoren ausbilden lassen?
Also der Richter in Belgien kann selbst kein Mediator sein, solange er noch Teil des Justizapparates ist. Er kann sich zum Mediator ausbilden lassen. Was momentan geschieht, ist, dass die Richter eine, ich glaube, zweitägige Ausbildung besuchen, wenn sie innerhalb der Schlichtungskammern tätig sein möchten als Schlichter. Das heißt also, der Richter kann nicht privat auch Mediator sein. Allerdings gibt es diese Ausbildung, die die Richter dazu sensibilisieren soll, sich Richtung Mediation zu öffnen. Das ist auch sowieso ein Teil der Ausbildung der Richter. Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Mediatoren in Belgien Anwälte sind, ohne dass ich da genaue Zahlen hätte.
Das ist also wirklich von Land zu Land verschieden, ne? Wie das gehandhabt wird, ne? Das hatte Martin Hauser in einem Kolloq erzählt, dass in Deutschland die Richter schon lange als Mediatoren fungieren können. So nach dem Motto, wenn da ein Fall kommt, wo der Richter sagt, so ein Quatsch, das muss ja nicht unbedingt vors Gericht, sondern setzen wir uns mal zusammen an einen Tisch und reden darüber und versuchen da ja eine andere Lösung zu finden. Das ist, glaube ich, schon lange gang und gäbe. Und durch dieses Schlichtungsgesetz 2016, glaube ich, ja, können die Richter eben auch Schlichtungsrichter sein, was du eben auch gesagt hast, ne? Nur wenn das dann trotzdem zum Prozess kommt, kann natürlich der Richter, der versucht hat zu schlichten, der kann dann nicht der Richter sein, der den Fall behandelt, ne?
Das ist auch so in Belgien. Man muss vielleicht auch allgemein nuancieren, dass die Worte Schlichtung, Mediation natürlich auch unter Umständen anders verstanden werden, je nach Land. Wenn ich also jetzt hier gerade von Mediation spreche, dann rede ich von der regulierten Mediation eines Mediators mit Zulassung. Darüber hinaus ist der Begriff Mediation nicht geschützt. Also es gibt natürlich eine Vielzahl an Mediationsdiensten, die Schlichtungen oder verwandte Verfahren anbieten, was aber nicht unbedingt denselben Kriterien entspricht einer Mediation mit zugelassenem Mediator. Und genau wie du sagst, diese Schlichtungskammern, die sollen eben die Richter, die sollen den Richtern den Rahmen bieten, in dem sie dann selber versuchen können zu schlichten, wo es dann einen Mehrwert kreiert. Ist also an sich eigentlich eine spannende Sache. Der Schlichtungsauftrag an sich, der ist schon seit Jahren Teil des Auftrages des Richters. Und es ist auch seit jeher möglich, dass man als Partei, also als Verfahrenspartei, das Gericht befasst, kostenlos, um eine Einigung beurkunden zu lassen. Also das ist bereits vorher die Regel gewesen, dass man kostenlos ein Verfahren einleiten kann, damit dann eine Einigung festgelegt werden kann. Also es gibt schon seit jeher diese Regeln und diese Kammern sollen einen besseren Rahmen bieten.
Und es muss ja nicht immer unbedingt dieses zertifizierte Mediationsverfahren sein, sondern eigentlich egal welches, Hauptsache es kommt zu einer Lösung, ne? Das kann der Richter dann selber entscheiden, wie er da vorgehen will.
Ist denn jetzt damit der Titel Mediator in Belgien geschützt oder ist es ein Titel Mediator mit irgendeinem Zusatz?
Genau, dieser Zusatz ist dann die Zulassung als Vermittler. Das ist geschützt. Man darf sich also nicht zugelassener oder akkreditierter Mediator nennen innerhalb von Belgien, wenn man nicht über eine belgische Zulassung über die föderale Mediationskommission verfügt. Das heißt, so da, wo es in anderen Ländern private Akkreditierungen gibt, kann man diese Akkreditierung in Belgien nur nutzen und dann von den gesetzlichen Vorteilen profitieren, die damit zu tun haben. Das kann ich gleich noch erklären, was das ist, wenn diese Weiterbildungen dann auch freigegeben worden sind durch die föderale Mediationskommission, um Zugang zu geben zur Zulassung. Also konkret ist es nämlich so, dass in Belgien ein Mediator mit Zulassung eine Mediationseinigung zu Gericht schicken kann und der Richter kontrolliert nur ganz grundsätzlich den Respekt der öffentlichen Ordnung. Und darüber hinaus bestätigt der Richter dann den Inhalt der Mediationseinigung und verleiht dem Ganzen dann Urteilskraft. Es gibt also so eine Art Expressweg hin zum vollstreckbaren Titel über den Mediator mit Zulassung, was die Medianten natürlich sehr gerne haben, weil dann alles in einer Hand bleibt, weil das denen den Eindruck gibt, dass das alles weniger komplex ist, als der Konflikt sowieso schon ist.
Das heißt, vielleicht auch schneller, vielleicht auch schneller geht, oder?
Ja, es geht auf jeden Fall schneller, wobei wir sehen, dass den Leuten natürlich immer darum geht, dass es so schnell wie möglich ist, aber vor allen Dingen brauchen die Leute Einfachheit und den Leuten sagen zu können, das ist nicht nur ein Gespräch, wo man dann später sich selber darum kümmern muss, diese Einigung vollstreckbar zu machen. Nein, der Mediator kann auch selber schreiben oder mit Anwälten schreiben lassen und dann auf dem Expressweg diesen vollstreckbaren Titel erlangen. Das ist vor allen Dingen etwas, was die Person, die die Mediation initiieren, überzeugt. Dass es also nicht nur ein Wischiwaschi-Prozess ist, sondern dass da auch konkret etwas Greifbares entsteht.
Ja. Das heißt, auf deiner Visitenkarte steht dann zugelassener Mediator oder was steht da ganz konkret?
Ja, das also im Prinzip zugelassener Vermittler, da gibt es noch eine Zulassungsnummer. Also in belgischem juristischen Deutsch wäre da der richtige Titel Vermittler, aber Mediator ist allgemein besser bekannt. Also würde man sich dann zugelassener oder akkreditierter Vermittler nennen oder Mediator.
Ja. Okay. Tja, du hast von der Ausbildung gesprochen. Wie läuft das? Wer macht das? Was sind da die Kriterien so grob?
Es gibt also das Hauptbüro dieser Föderalen Mediationskommission, dann gibt es drei Unterkommissionen. Und eine Kommission ist nur dafür zuständig, Anfragen zu bearbeiten von Mediationsinstituten. Die kontrollieren dann wirklich das Programm, die kontrollieren die Anzahl Stunden. In Belgien gibt es vier verschiedene Zulassungen. Es gibt also die Zulassung für Familiensachen, für Arbeitsangelegenheiten, für Zivil- und Handelssachen, das ist gruppiert, und dann für Mediationen im öffentlichen Sektor, also beispielsweise mit Behörden. Und es gibt eine Grundausbildung, das sind 90 bis 100 Stunden, knapp jetzt, ich vereinfache jetzt. Und dann gibt es nochmal eine Zusatzausbildung für den jeweiligen Bereich, in dem man sich zulassen lassen möchte. Und das sind dann 30 bis 50 Stunden.
Je nach Thema.
Es gibt ein Minimum, es gibt aber viele Institute, die darüber hinausgehen und sagen, wir möchten aber mehr Stunden anbieten. Das passiert zum Beispiel sehr oft in Familiensachen, dass eigentlich die Bedingungen der Föderalen Mediationskommission von gewissen Instituten als für zu niedrig erachtet werden. Ziel ist seitens der Föderalen Mediationskommission natürlich einerseits Qualität, also qualitative Mediatoren ausgebildet zu wissen, aber andererseits auch den Berufsstand zugänglich zu machen, weil die Mediatoren auch selber die Mediation fördern. Und deswegen gibt es Institute, die mehr Stunden verlangen. Also sprich, wir haben eine Basisausbildung, wir haben eine Zusatzausbildung. Nur die beiden Ausbildungen zusammen geben dann den Titel als zugelassener Mediator, beispielsweise in Familiensachen.
Ist also sehr, sehr strukturiert, also nach verschiedenen Bereichen.
Darüber hinaus gibt es auch noch die Verpflichtung, sich zweijährlich weiterzubilden. Und diese Kommission prüft dann auch, also einerseits gibt es eine Kommission, die prüft die Zulassung, und da gibt es eine andere Kommission, die prüft diese regelmäßigen Weiterbildungen, die dann auch freigegeben werden müssen. Es gibt einen Teil der Weiterbildungen, die vorher freigegeben worden sein müssen durch die Föderale Mediationskommission. Und es gibt einen Teil der Weiterbildungspunkte, so nennen wir das. Es gibt 18 Punkte auf 2 Jahre, die man dann auch erhalten kann, wenn man sich irgendwie bei einem nicht akkreditierten Institut einschreibt. Also es gibt Flexibilität, aber es gibt ganz klar auch einen strikten Rahmen, der auch dann zur Qualitätssicherung dienen soll, aber auch vor allen Dingen in der Außendarstellung vermitteln soll. Hier sind Leute, die kümmern sich darum, dass das alles irgendwie vereinheitlicht. Es gibt eine Struktur nach außen hin, die verdeutlicht, dass sich die Mediatoren professionalisiert aufstellen möchten. Was dann wieder Vertrauen fördert in den Mechanismus.
Ihr seid finanziert vom Staat, also die Kommission, doch unabhängig. Also heißt, der Staat macht eigentlich außer den Vorgaben, dass ihr die Vorgaben vom Gesetz einhalten müsst. Wie frei seid ihr? Was könnt ihr quasi zusätzlich machen?
Also ein Beispiel, was ich geben kann, ist, dass wir die Möglichkeit haben, vom Gesetz her zusätzliche Kommissionen zu gründen. Und das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht. Wir haben also eine Kommission gegründet, die sich dafür einsetzt, die Mediation in Verbindung mit Jugendlichen bekannter zu machen, Jugendliche dabei zu unterstützen, Schüler dabei zu unterstützen, Konflikte zu lösen, einvernehmlich. Und diese Kommission, die können wir dann frei gestalten. Wir müssen aber beim belgischen Staat die Erlaubnis beantragen, diese Kommission zu gründen. Das heißt, wir haben ein Programm geschrieben, was wir vorhaben mit dieser Kommission, und dann wird uns grünes Licht erteilt. Das heißt, der belgische Staat kann sagen, nein, diese Kommission ist nicht sinnvoll. Aber darüber hinaus,
der Staat, sagst du?
Das müssen wir beantragen beim Justizministerium, okay, dass wir eine Zusatzkommission gründen müssen. Man darf halt auch nicht vergessen, diese Kommission ist ja auch eine Art von repräsentatives Label dann. Also wenn die Kommission Jugend und Mediation dann irgendwo auftritt, dann repräsentiert die ja indirekt über die föderale Mediationskommission auch den Staat. Das heißt, es gibt also diesen Prüfmechanismus, aber darüber hinaus sind wir keine Rechenschaft schuldig, was die Kommission gemacht hat. Was wir einmal pro Jahr machen müssen, ist, wir müssen einen Tätigkeitsbericht erstellen in Bezug auf alle Sachen, die die föderale Mediationskommission gemacht hat. Und diesen Tätigkeitsbericht müssen wir auch den Behörden übermitteln, damit die also transparent darüber informiert sind, was passiert. Und natürlich kann der belgische Staat indirekt die Kommission beeinflussen, indem der Staat das Budget festlegt. Das ist also immer wieder versuchen wir, Maßnahmen auszudenken, die wir dem Staat vorschlagen können, um dann zusätzliches Budget zu generieren. Beispielsweise müssen wir öffentliche Aufträge ausschreiben, um dann eine neue Internetseite zu bekommen. Und dann melden wir uns beim belgischen Staat und fragen dann nach einer Finanzierung, um dann uns digital besser aufzustellen. Das ist gerade der Prozess, der im vollen Gange ist.
Sind die ganzen Aktivitäten und diese ganzen Programme, sind die für die verschiedenen Teile Belgiens gleich? Also für den französischsprachigen, für den wallonischen, für den deutschsprachigen Bereich, oder gibt es da Unterschiede in der Umsetzung?
Welche Programme meinst du jetzt?
Also alles, was von diesem Komitee vorgeschlagen wird und wie das
okay, ja, das ist eine gute Frage. Es ist nicht alles gleich. Das liegt aber daran, dass der belgische Staat nicht komplett zentralisiert auch verwaltet wird. Es gibt also sehr viele lokale Zuständigkeiten. Es gibt die Niederländischsprachigen, es gibt die Französischsprachigen mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Das heißt konkret ist diese Jugend- und Mediationskommission, die wird in den beiden Hauptlandesteilen nochmal getrennte Arbeitsgruppen gründen, und diese Arbeitsgruppen starten dann Initiativen, die dann auch lokal überhaupt verankerbar sind, institutionell in Verbindung mit dem bereits bestehenden System, weil die Zuständigkeiten beispielsweise für Schule und Ausbildung dezentralisiert verwaltet werden. Das heißt, es wird immer dann auch das Institutionelle berücksichtigt, damit so sinnvoll wie möglich Aktionen gemacht werden können. In anderen Kommissionen, beispielsweise es gibt auch eine Unterkommission im Bausektor, die machen auch lokale Aktionen, aber versuchen schon zentralisiert ein Angebot anzubieten.
Ja.
Weißt du, also in Belgien, so wie ich das sehe, ist die Mediation relativ fortgeschritten. Also ich kenne zum Beispiel Strafrechtsmediation, das gibt es ja schon sehr lange, so wie ich das sehe. Und jetzt auch hier mit dieser Kommission, das ist ja schon, also ich kenne das Modell jetzt sonst nirgendwo. Weißt du historisch, wer das angetrieben hat am Anfang? Wie kam das alles?
Den genauen Kontext kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass wir dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiern. Das heißt, unsere Kommission wurde 2005 durch Gesetz eingesetzt, es hat verschiedene Gesetzesänderungen gegeben. Es hat auch früher eine andere Struktur der Kommission gegeben. Jetzt gab es noch 2018 eine größere Änderung, die verschiedenen Regeln, die ich da angeführt habe, zum Beispiel mit dem Sensibilisieren der Anwälte für außergerichtliche Streitigkeiten. Die sind relativ neu, also seit 7 Jahren jetzt mittlerweile doch schon. Ja klar, interessant wäre natürlich zu sehen, was war der Impuls des Anstoßes und wie könnte man das in anderen Ländern dann gegebenenfalls reproduzieren. Wobei ich schon also klarstellen möchte, das eine ist ein sinnvoller gesetzlicher Rahmen, da kann man auch viel darüber reden, ist der Rahmen gut genug, muss er noch besser werden, und das andere ist die konkrete Umsetzung vor Ort. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass man auch sehr viel erreichen kann, wenn man wirklich sich konkret fragt, wie kann ich die Nachfrage erhöhen, wie muss ich Mediation erklären, wann macht es überhaupt Sinn, über Mediation zu reden, wen muss ich dafür sensibilisieren vor Ort, sei es nun der Richter, sei es nun der Anwalt, um dann die Mediation unabhängig vom Gesetzesrahmen korrekt zu fördern. Und dann nimmt man im Prinzip jedes gesetzliche Instrument, was man zusätzlich bekommt, dankend an und versucht, das mit zu verwerten. Aber es muss einen, glaube ich, nicht davon abhalten, allgemein Initiativen zu starten. Es gibt auch sehr viele gute Privatinstitute.
Und diese Initiativen, die müssen auch, glaube ich, der Mentalität und den Bedingungen eines Landes oder wie das regiert wird, angepasst werden. Deswegen denke ich, man kann nicht einfach, auch wenn es noch so toll ist, ein System von Belgien oder Kanada auf Frankreich oder auf Deutschland oder auf ein anderes Land einfach anwenden wollen, weil die Gegebenheiten doch meist sehr verschieden sind, ne?
Ja.
Ich hätte noch ein paar Fragen zu der Studie, die ihr gemacht habt. Hast du noch ein
Gerne.
paar Insights, ein paar, was hat dich da besonders geprägt? Was fandest du besonders spannend?
Sehr interessant fand ich, ich hatte es ja eben gesagt, 58% der Personen haben gesagt, sie identifizieren die korrekt, also sie wissen, was Mediation ist, indem sie die richtige Definition identifizieren. Dann haben wir allen Teilnehmenden die richtige Definition gegeben und haben sie danach gefragt, in welchen Situationen würdet ihr dann die Mediation bevorzugen wollen und in welchen Situationen würdet ihr das Gericht bevorzugen wollen. Und was da interessant ist, ist, dass bei all den Szenarien, die wir den Leuten gegeben haben, wo es um die Person des Gegenübers ging, haben die Leute auch korrekt identifiziert, was ein Mediationsfall war. Zum Beispiel haben wir gefragt, wenn du einen Konflikt mit deinen Nachbarn hast, eher Gericht oder eher der Mediation? Sagen die Leute Mediation. Wenn du einen Konflikt hast mit einem Familiengericht, eher Gericht oder eher Mediation, sagen die Leute Mediation. Also ab dem Moment, wo wir den Gegenüber als Teil des Konfliktes anführen, machen die Leute also eine richtige Einschätzung. Wenn wir die Leute aber fragen, wenn das ist, welches Konfliktobjekt sie zur Mediation oder zum Gericht führt, haben sie eine andere Einschätzung. Unserer Meinung nach eher eine Fehleinschätzung. Die Leute sagen, wenn es um kleine Streitigkeiten geht, wo es um niedrige Geldsummen geht, tendieren die Leute zur Mediation. Bei oder bei Streitigkeiten, wo es um sehr viel Geld geht, gehen sie lieber zu Gericht. Bei komplexen und schweren juristischen wie faktischen Sachverhalten sagen sie, nee, lieber Gericht. Und bei einfachen Sachverhalten tendieren die Leute zur Mediation. Das heißt, einerseits haben wir ein grundsätzliches Verständnis dessen, was Mediation ist, beziehungsweise die Leute können sich etwas darunter vorstellen. Und dann im Detail aber machen sie haben sie dann offensichtlich mehr Vertrauen noch in die Gerichte für relativ komplexe Situationen, wo wir ja wissen, dass gerade in komplexen Situationen teilweise korrekt begleitet durch Anwälte oder im Rahmen eines bereits laufenden Gerichtsverfahrens sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Das heißt, wir haben den Bürger, er ist sensibilisiert, er hat eine Idee, trotzdem würde er profitieren von einer korrekten Begleitung im Konfliktfalle, dass man ihn dabei unterstützt, zu identifizieren, ist Mediation in dem Moment etwas für mich oder nicht. Was auch ein zweites interessantes Ergebnis war, wir haben die Leute gefragt, wie sie sich eigentlich informieren über Streitbeilegung. Und da kam heraus, dass ein Großteil der Leute, wenn man sie befragt hat, was ihre Hauptinformationsquelle ist, das Internet in gleicher Stelle wie ein Anwalt angeben. Also ich glaube, Internet 30%, Anwalt auch 30%. Man sieht also, welchen enormen Stellenwert natürlich einerseits der Anwalt, das wissen wir, hat, aber andererseits auch bereits das Internet. Also die Leute versuchen extrem viel, sich selbst zu informieren im Internet, was ja auch, denke ich, dem Zeitgeist entspricht. Und deswegen versuchen wir auch im Internet das so darzustellen, dass man besser begreifen kann, wo man Hilfe findet, wenn man einen Konflikt hat. Also ein bisschen weg davon, was ist Mediation, sondern hin zu, du hast einen Konflikt, wie können wir dir dabei helfen? Und dann in dem Rahmen auch nachzuschauen, ob Mediation die richtige Antwort ist. In der Regel suchen die Leute nicht nach Mediation, sondern die Leute suchen nach einer Lösung für ihr Problem.
Ja, das ist sehr interessant, denn was die Leute interessiert, ist ihr Konflikt, ne? Und nicht.
Was auch, ja, also bin ich voll mit dir einverstanden und die Leute wollen irgendwie aus der Blockade raus, sie wollen nach vorne kommen und wissen nicht so genau, wie sie es angehen sollen. Da haben die Leute dann auch gefragt, von den verschiedenen Faktoren, die wir ihnen vorschlagen, welcher Faktor würde sie am ehesten dazu motivieren, mit einer Mediation zu beginnen? Und da sagen zwei Drittel der Leute, der Kostenaspekt der Mediation, also dass es billiger ist. Also zwei Drittel der Leute sagen, das ist wirklich für mich das entscheidende Kriterium. In der Praxis sehen wir aber was anderes. In der Praxis sehen wir, dass einfach nur zu sagen, mach Mediation, das ist billiger, dass das die Leute nicht dazu bringt, Mediation zu machen. Der Kostenfaktor ist sicherlich sehr wichtig in einer zweiten Ebene, wo es konkret dazu geht, in die Mediation einzusteigen. Aber auf erster Ebene denken wir in der Praxis, ist das Kostenelement nicht das Überzeugende. Das ist nur eines von vielen Elementen, was dazu führt, dass die Leute sich dafür öffnen. Also auch wenn zwei Drittel der Leute das sagen, glauben wir nicht, dass das aus unserer Erfahrung, dass das es ist, was letztlich die Leute zur Mediation bringen wird. Es gibt wohl in Belgien, und das funktioniert ziemlich gut, kostenlose Mediationsdienste für Nachbarschaftskonflikte. Und die werden auch rege in Anspruch genommen. Also ab dem Moment, wo etwas komplett kostenlos ist, sind die Leute natürlich offener, diese Dienste auch aufzusuchen.
Was glaubst du, dass die Leute eher bei kleineren, also ich meine jetzt kleineren Streitwerten auf Mediation tendieren. Weil eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich egal, ob dein Streitwert 5.000 € oder 1 Million ist. Eigentlich egal. Also Mediation kann das richtige Verfahren sein. Es geht nicht um den Wert, sondern eher um den Kontext, die Dynamik, die Bereitschaft und so weiter. Weshalb glaubst du, ist das alles?
Ich denke, das ist eine Frage des Vertrauens. Dem Gericht wird vertraut, den Anwälten wird vertraut und die Mediation wird vermutlich eher als etwas Unverbindliches, was es auch ist, aber es ist ja anders gemeint, wahrgenommen, was man mal versuchen kann. Und die Rechtssuchenden oder die Medianden müssen also noch mehr der Auffassung sein, dass der Mediationsprozess eine Lösung bieten kann für ihre Situation. Und das setzt natürlich voraus, dass die verschiedenen Leute, die die Medianden im Konfliktfall begleiten, wie beispielsweise Anwälte, auch den Prozess in einer Art und Weise wahrnehmen, dass sie selber davon überzeugt sind, dass er einen Mehrwert bietet. Also nicht nur der Kunde, sondern auch der Anwalt muss davon überzeugt sein, dass der Prozess, der Mediationsprozess in dem Moment auch Sinn macht.
Ich habe manchmal den Eindruck, was den Leuten auch ja irgendwie Angst macht, ist, dass bei der Mediation die Parteien ja selber nach der Lösung finden. Und dass bei manchen Situationen, wo auch sehr viele Emotionen mitspielen, es einfach für die Leute leichter ist, selbst wenn sie dafür bezahlen müssen, die Sache an jemanden abzugeben, an einen Anwalt. So, du kümmerst dich jetzt darum, du machst das jetzt für mich, ne? Ich stehe zwar hinter dir, aber man gibt die Last praktisch an jemand anders, an jemanden Professionellen, dessen Beruf das ist, ab. Und das ist eine Erleichterung. Und in dem Sinne hat man die bei einem Mediator ja nicht. Der kümmert sich ja nicht darum, sondern es ist schon schwer für mich. Ich muss dafür bezahlen und ich soll mich auch noch darum kümmern, die Lösung zu finden. Uff, das ist dann einfach manchmal too much, ne?
Ja, das stimmt mit Sicherheit. Die Medianden oder die Rechtssuchenden, die benötigen Kontrolle. Konflikt ist Chaos und sie suchen nach Ordnung und nach Orientierung. Was wir oft machen, ich organisiere auch eine ehrenamtliche Konfliktbeilegungssprechstunde, wo ich versuche, die Leute beim Einstieg in die Konfliktlösung zu unterstützen. Was wir da sehr oft machen, ist den Leuten trotzdem zu empfehlen, einmal einen rechtlichen Ratschlag einzuholen, damit sie schon ein bisschen mehr Kontrolle und Übersicht haben über die Situation. Und parallel versuchen wir auch dann den Mediationsversuch zu unterstützen. Was wir auch sehen, das, was du auch gerade sagst, mit dem, du zitierst ja im Prinzip einen Vorteil der Mediation, dass die Leute sich das selber erarbeiten und du erklärst gleichzeitig, dass so wie das teilweise geframed wird, dass das dazu führt, dass die Leute eher abgeschreckt sind von der Mediation. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Also die erste Person, die bei uns die Sprechstunde anruft, die reagiert im Prinzip positiv auf andere Mediationsvorteile als die zweite Person, die nicht unbedingt der Initiator der Mediation ist. Also wenn ich mit der ersten Person am Telefon rede, ist die in der Regel davon überzeugt, unter anderem, dass aus einer Mediation auch später ein vollstreckbarer Titel hervorgehen kann. Und die Person ist davon zu überzeugen oder lässt sich davon überzeugen, dass das relativ schnell begonnen werden kann, weil jeder intuitiv spürt, dass Gerichtsverfahren eine gewisse Dauer mit sich bringen. Die zweite Person, die sich mit dem Mediationsvorschlag konfrontiert sieht, die reagiert eher positiv auf den Umstand, dass der Mediator keine Entscheidung treffen kann, so wie du es sagst, dass sie also zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle behalten und die reagieren positiv darauf, dass die Mediation vertraulich ist. Also die zweite Person, die diesen Mediationsvorschlag empfängt, die reagiert eigentlich darauf, dass diese Mediation diesen geschützten Rahmen bietet, sodass sie nicht in eine Falle läuft. Und da muss man auch darauf achten, also zu dem Zeitpunkt, wo man versucht, eine Mediation zu starten, wer ist mein Gegenüber? Was interessiert den Gegenüber? Und dann muss man den Mediationsvorteil nutzen, der auch diesen Gegenüber in dem Moment überzeugen kann. Also es ist nicht so, dass diese ganzen Mediationsvorteile keinen Sinn ergeben, nur sie ergeben nicht für jede Person zu jedem Zeitpunkt denselben Sinn. Da muss man also schauen, dass man den richtigen Mediationsvorteil identifiziert, was dann auch in der Praxis tatsächlich zu mehr Mediationen führt.
Ja, ich meine, du hast gesagt, die Leute haben vielleicht ein bisschen Angst, vor allem bei höheren Streitwerten, von dieser Unverbindlichkeit der Mediation, weil am Schluss entweder hat man einen Deal oder nicht. Man kann eigentlich nicht einen Deal erzwingen, sozusagen. Und das ist ja genau der Vorteil. Vielleicht müssen wir es schaffen, diesen Vorteil besser zu unterstreichen, damit die Leute verstehen, das ist eigentlich ein Vorteil. Und danach bleiben ja alle Wege offen. Also es geht ja darum, versucht mal Mediation, es ist unverbindlich, das tönt dann vielleicht komisch, aber ich möchte ja eine Lösung. Sage ja, aber du kannst ja, wenn du Mediation versuchst, im Prinzip, das ist die Idee der Mediation, findest du eigentlich so die beste Lösung für beide. Ne? Falls das jetzt nicht klappt, dann bleibt ja der andere Weg immer noch offen. Also du verlierst eigentlich nichts. Ne?
Ja,
Da
aber
wird es halt irgendwann ein bisschen kompliziert, auch glaube ich, das zu gut zu
gibt
erklären.
es nicht auch viele Leute, denen es darum geht oder denen es wichtig ist, dass da jemand kommt und sagt, du hast recht und der andere hat Unrecht? Und das ist bei einer Mediation ja vielleicht nicht, aber viele suchen vielleicht auch danach.
Mit Sicherheit. Und Mediation ist ja auch nicht für jede Situation und für jede Persönlichkeit. Es ist auch legitim, dass jemand, wenn sich jemand einer subjektiv empfundenen Ungerechtigkeit ausgesetzt sieht, dass dieser jemand gerne einen Richter hätte, der darüber eine Entscheidung trifft. Es ist ja komplementär. Mediation ist ja nicht für jede Situation. Und das ist auch ein Teil, denke ich, der Sensibilisierung, die geschehen muss, dass man den Leuten die Mediation auch nicht als der heilige Gral verkauft, sondern dass man versucht zu identifizieren, wann passt Mediation und sich dann darauf zu konzentrieren, dass diese Mediationen dann auch gut zu Ende gebracht werden. Ich glaube, was auch hilft, ist, den Leuten zu vermitteln, dass man in Mediation sehr gut dringende Aspekte besprechen kann, weil selbst Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, die gerne eine Entscheidung wünschen, verstehen in der Regel, dass es immer Sinn machen kann, für eine dringende Entscheidung alles zu versuchen an Weg, was einem zur Verfügung steht. Das heißt, sowohl ein Gerichtsverfahren als auch vielleicht kurz auf Pause das Gerichtsverfahren zu setzen und dann ein Mediationsgespräch zu versuchen. Also diese Dringlichkeiten sind auch gut in der Mediation zu bearbeiten und es lässt sich in der Regel auch gut den Medianten erklären.
Ja, also genau diese Orientierung, die macht ja, glaube ich, mit dem Tool. Du hast das kurz angesprochen, Conflict Cool. Ist das das?
Ja.
Ist das Orientierung? Willst du da noch was sagen dazu?
Ja, das läuft so ab, dass Personen, die im Internet nach Hilfe suchen, auf unserer Internetseite landen, die können ein Gespräch buchen, die kommen dann, die habe ich dann am Telefon und ich versuche dann zu verstehen, was die Leute gerade für einen Konflikt haben und versucht zu identifizieren, ob und wie man den Leuten außergerichtlich helfen kann. Das heißt nicht, dass ich alles von A bis Z mache. Wenn eine Person mich anruft und die sitzt in Antwerpen, dann macht es keinen Sinn, wenn ich die zu mir bitte, um den Konflikt zu lösen. Außerdem ist diese Sprechstunde unabhängig. Das heißt, es wird sowieso für mich persönlich da kein Auftrag anfallen. Prinzip ist also, dass man den richtigen Weg identifiziert, den richtigen Ansprechpartner identifiziert, aber parallel dann auch versucht zu überlegen, ist Mediation überhaupt etwas für die Person, die mich gerade anruft? Und ist Mediation überhaupt etwas für die andere Person, die Mediation noch nicht kennt? Und wenn ja, wie sollte man das dann darstellen und erklären, damit die andere Person sich überhaupt dafür öffnen kann. Das ist also beides. Es ist einmal eine Erstorientierung und darüber hinaus, je nach außergerichtlichem Weg, dann auch eine Unterstützung, wie man das korrekte Framing machen sollte, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es zu einer Mediation kommt. Weil Mediation ist wie jeder Konfliktbeilegungsprozess mit gewissen Hürden verbunden. Der Vorteil bei einem Gerichtsverfahren ist, man kann das einseitig starten. Man benötigt nicht die andere Partei. Der freiwillige Aspekt der Mediation ist also eigentlich eine sehr große Schwierigkeit. Das ist auch in der Studie herausgekommen, dass wir alle Leute gefragt haben, was ist die größte Mediationshürde, die sie sehen? Und die Leute sagen dann, dass der andere einer Mediation zustimmen muss. Und da kann man also an der Stelle, solange Mediation in der Form freiwillig ist, wie es gerade im Gesetz vorgesehen ist, da kann man an der Stelle nur versuchen, das so darzustellen, dass die zweite Person versteht, dass sie im Prinzip nicht nur nichts zu verlieren hat, sondern dass sie auch die Kontrolle hat in einem Mediationsprozess und dass es immer besser ist, zu versuchen, auf dem Wege etwas zu lösen, anstatt sich in die Hände eines Dritten zu begeben, in dem Fall der Richter, wo es natürlich immer ein gewisses Element der Unzurechnungsfähigkeit oder also in Bezug auf die Entscheidung, zu der es dann kommt. Man kann es halt nicht genau planen. Und diese Unsicherheit kann man eigentlich gut begegnen, indem man parallel eine Mediation versucht.
Ja, nochmal kurz, das ist eigentlich genau, jetzt habe ich vielleicht, wie man das framen kann, ne, für die Mediation. Also in der Mediation hast du entweder Lösung oder keine Lösung. Und wenn du eine Lösung hast, dann weißt du, die ist gut für dich. Weil sonst ist einer nicht einverstanden und dann gibt es keine Lösung. Beim Gerichtsprozess, du weißt, du hast eine Lösung, aber du weißt nicht, ob die für dich passt oder ob du quasi, kann eine schlechte Lösung sein. Ne? Das ist eigentlich quasi der Unterschied. Ne? Also im einen Fall hast du Lösung garantiert, die kann aber schlecht sein. Im anderen Fall hast du keine Lösung garantiert. Wenn du eine hast, ist sie aber gut.
Ja, und das ist dann wirklich eine Einzelfallabwägung, wann man das eine oder das andere bevorzugen sollte. Und das funktioniert in der Regel gut, wenn man korrekt beraten ist mit jemandem, der sich in allen Bereichen auskennt, um dann mit den Informationen, die man zu dem Zeitpunkt, wo man entscheidet, zur Verfügung hat, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Weil mehr ist es nicht. Es gibt immer Unsicherheiten, das wird man auch nicht ändern können, aber die Leute können so informiert wie möglich die Entscheidung treffen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass sie sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen zufriedener sind, als sie es wären, wenn man sie nicht korrekt informiert hätte. Und mit korrekt informieren meine ich nicht seitenweise Informationen zur Verfügung stellen, sondern wirklich sich anschauen, wer ist mein Gegenüber, was braucht der und was könnte an den verschiedenen Wegen dazu führen, dass er sich besser fühlt.
Also eine ganz faktuelle Analyse der Gegebenheiten eines jeden Falles
Ja.
oder einer jeden Situation.
Und auch dann, weil Pascal, du sagst ja korrekt, klar, es gibt entweder eine Lösung, die mit der man zufrieden ist, weil sonst hätte man sie ja nicht akzeptiert, oder eine Lösung, die einem aufgerückt wird, unabhängig davon, ob man damit zufrieden ist oder nicht, mit den Rechtsmitteln, die man dann einlegen kann. Ich finde es auch interessant, dass man in der Mediation Teillösungen erarbeiten kann. Das ist auch etwas, das manchmal haben die Leute den Eindruck, ja, das ist ja ein so großer Konflikt und wir haben auf so vielen Ebenen Probleme. Das können wir eh sowieso niemals in der Mediation besprechen. Aber anstatt dass man den Leuten vermittelt, dass man sich auf einen Prozess von mehreren Sitzungen einlässt, versuche ich in der Regel schon mal ein einziges Mediationsgespräch hinzubekommen, in dem man dann unter anderem über dringliche Dinge redet, wo im Idealfall beide Seiten eigentlich sehen sollten, dass diese Dringlichkeiten schon mal irgendwie gelöst werden sollten. Und wenn man sich dann zum Grunde noch weiter auf gerichtlichem Wege streiten möchte, dann kann man das ja immer noch tun. Also, dass man auch versucht, da die Mediation zu dekomplexifizieren, indem man nicht von A bis Z den gesamten Mediationsprozess im Geiste für die Leute durchläuft. Wie es eben gesagt ist, Mediation muss man auch selber mitarbeiten. Das ist etwas, das kann Angst machen. Wenn man da anfängt, all diese Urteile davon aus.
Emotionen zeigen, man muss die Emotionen
Ja,
zeigen, aber also im
es ist
besten
halt
Fall.
Arbeit und es hilft auf jeden Fall dann trotzdem, wenn man sich beispielsweise bereits auf eine Dringlichkeit einigt oder wenn man wann wer die Kinder zu Hause hat, wo die Kinder schlafen. Das sind kleine Dinge, die einfach helfen, auch das Vertrauen zu erhöhen. Weg vom Theoretischen. Ganz praktisch.
Ja, toll. Haben wir, glaube ich, guten Überblick sowohl über die Mediation in Belgien als auch Mediation generell, ne? Wann ist sie angemessen oder vielleicht auch nicht? Ja, was hast du für ein Schlusswort? Was hast du für eine Botschaft für die Zuhörer?
Ich freue mich über jeden, der sich investiert, außergerichtliche Streitbeilegung zu fördern. Also alle Hörer hier eures Podcasts werden bestimmt vertraut sein mit der Materie. Ich würde dann alle auch motivieren, das weiterzutun und nicht aufzugeben. Man braucht einen langen Atem, man braucht Durchhaltevermögen und muss sich dann auch durchsetzen und dranbleiben. Also ich würde damit schließen wollen, den Leuten zu sagen, es lohnt sich, wenn man dran bleibt.
Und bleiben wir am Ball und Mediatoren aller Länder, vereinigt euch oder so ähnlich und zieht an
Genau.
einem Strang.
Super. Ja, vielen Dank. War ganz spannend. Danke, Johannes.
Vielen
Ja,
Dank,
vielen Dank auch
Johannes.
für eure Initiative und für diesen tollen Podcast.
Danke.
Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.